Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 315.
Die Zeit genau 10.05 Uhr.
SWR 2 Eckpunkt.
Warum reagieren wir so empfindlich darauf, wie die anderen mit uns sprechen? Wie erkennen wir am Tonfall des anderen, in welcher Stimmung er ist? Marietta Morawska-Büngeler hat Menschen nach ihren Erfahrungen gefragt.
Bereits ein freundliches Guten Tag, das im ganzen Raum schwingt, sorgt für einen guten Start eines Gespräches, einer Rede, eines Telefonats, eines Arbeitstages. Es schafft eine angenehme Atmosphäre, eben eine gute Stimmung. Wir sind aufgeschlossen, eher bereit, Hilfe zu leisten. Wir fühlen uns einfach wohl. Von Vorteil dabei ist auch eine wohlklingende Stimme. Diese Erfahrung hat Angela Traut, die als Audiodesignerin täglich mit Sprechern, Moderatoren und Schauspielern arbeitet, oft gemacht.
Wenn jemand mit einer ruhigen, warmen, tiefen Stimme vor mir steht, und daneben jemand steht, der kann noch so perfekt aussehen, aber der redet total schnell, hektisch, abgehackt, vielleicht auch sehr hochfrequent drückt irgendwie noch so auf seine Stimme und hat so eine Aufgeregtheit, dann würde ich, glaube ich, mich wohler fühlen bei dieser warmen, ruhigen, tiefen Stimme.
Beim Sprechen wirken eben nicht nur die Worte, sagt Professor Georg Heike. Der gefragte Phonetiker hat viele Untersuchungen zur Stimmforschung durchgeführt.
Die Sprache ist eben so geschaffen worden, dass wir in der Lage sind, an der Stimme des Sprechers zu erkennen, was er eigentlich sagen will oder was zu dem semantischen Wortlaut noch hinzukommt.
Also ich glaube, ich reagiere unbewusst zunächst mal auf den Tonfall, weil die Worte muss ich reflektieren, die muss ich interpretieren.
Ob ich das will oder nicht, ich reagiere, glaube ich, zuallererst schon auf den Ton. Das kann ich nicht verhindern. Das andere ist dann schon eher so eine rationale Sache, dass ich dann denke, naja, was hat er mir jetzt gesagt? Aber im ersten Moment merke ich ja anhand des Tones, wie der mir jetzt gegenüber eingestellt ist. Und wenn ich einen freundlichen Ton höre, dann ist erstmal alles gut und dann kann ich auch sehr viel schneller auf die Worte hören. Und wenn ich da eben eine Aggression spüre, dann ist diese Haltung erstmal im Vordergrund. Natürlich höre ich dann auch hin, was will der mir sagen, aber es ist natürlich dann schon von vornherein eine ganz andere Haltung.
Andreas Grämer, Elektroniker, und Jens Diegel, Audiodesigner, die beruflich mit vielen Menschen zu tun haben, erleben dies täglich. Warum reagieren wir auf den Klang einer Stimme, auf die Art, wie man mit uns spricht, so schnell und empfindlich? Wir fragen Professor Nils Galay, Neuropsychologe von der Universität Köln.
Die Beziehung zwischen Stimme und Stimmung ist wechselseitig. Nicht nur, dass unsere Stimmung sich in der Stimme wiederfindet, nein, die Stimme anderer, die wir hören, regt auch eine Stimmung bei uns an, also eine direkte Emotionsanregung. Die Gefühle spiegeln sich in unserer Stimme wieder und die Gefühle der anderen, die sich in deren Stimme widerspiegeln, regen auch direkt unsere Emotionen und unsere Stimmung an.
Bereits im Mutterleib ist das Gehör als erstes Sinnesorgan vollständig ausgebildet. So nehmen Kinder verschiedene Geräusche und Klänge von außen und innen auf. Der Klang der Mutterstimme, natürlich auch der des Vaters oder anderer Bezugspersonen, ist auch nach der Geburt eine wichtige gefühlsmäßige Orientierung für das Kind.
Die Stimme der Mutter heißt einmal, dass das kleine Kind weiß, Muttern ist nah, und das ist ein Vertrauenssignal. Wenn Muttern schimpft, ist das beunruhigend, auch für ein Baby und ein Säugling, selbst wenn es gar nicht versteht, was den Ärger macht. Aber meistens sind ja die Stimmen beruhigend. Das Kind ist irgendwo aufgeregt, fühlt sich noch nicht sicher genug zum Einschlafen. Und wenn Muttern singt oder Mutter beruhigend spricht, dann überträgt sich diese Beruhigung auf das Kind und beruhigt es tatsächlich.
Auch wenn das Kind sprechen lernt, orientiert es sich in der Kommunikation zunächst noch stark an dem Klang der Stimme. Der Klang ist eine Hilfe, um die Bedeutung der Worte zu entschlüsseln. Kinder brauchen eindeutige Botschaften. Eltern, die zweideutige Botschaften senden, müssen sich nicht wundern, wenn ihr Kind nicht reagiert, sagt die Gymnasiallehrerin Astrid Hubrath. Auch alte Menschen, die nicht mehr so gut hören oder den Sinn des Gesagten nicht mehr so schnell auffassen können, entschlüsseln die Botschaft stärker über den Klang der Stimme.
Also meine Mutter, die kann nicht mehr so gut hören. Und wenn ich sie im Altenheim besuche und erzähle, was so zu Hause los ist, dann fragt sie immer nach. Und dann muss ich es wiederholen und werde natürlich lauter. Und dann fragt sie: Wieso bist du so böse zu mir?
Stimmen der Inhalt und der Klang nicht überein, entstehen Missverständnisse und Verstimmungen. Im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Professor Heike.
Die Frau fragt den Mann: Gefällt dir mein neues Kleid? Und dann sagt er: Ja, toll, wunderbar. Und dann sagt sie: Das gefällt dir überhaupt nicht. Ja, wieso? Ich habe doch gesagt, wunderbar. Und dann sagt sie: Ja, aber mit welchem Ton hast du das gesagt? Das heißt, er wollte das Kleid loben, aber im Grunde genommen war es ihm eigentlich egal. Und das kam im Tonfall seiner Stimme zum Ausdruck und die Frau hat das richtig gespürt.
Das, was der eine schon unfreundlich findet, das findet der andere vielleicht noch relativ neutral. Und schon hat man irgendwo ein Problem, weil man denkt, der kritisiert mich jetzt, dabei will er mir nur einen Tipp geben.
Da hat vielleicht einer nicht den richtigen Ton getroffen. Unbewusst, ohne böse Absicht, aus seiner eigenen Stimmung heraus. Oder weil er seine eigene Stimme bzw. ihre Wirkung nicht so genau kennt und bewusst einsetzen kann. Und schon grübeln wir nach, was dies zu bedeuten hat.
So ein bestimmter Ton in der Stimme, den kriege ich ja bei anderen auch eigentlich fast immer mit. Also mir passiert es schon, dass ich dann sofort denke, was ist denn da los? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Dabei ist es eben wirklich nur die Stimmung des anderen.
Was ich letztendlich von Ihnen jetzt empfange als Botschaft in Anführungsstrichen, hängt erstens davon ab, wie Sie es sagen, hängt davon ab, was Sie sagen, hängt aber auch davon ab, wie ich das interpretiere. Und das wiederum hängt auch davon ab, in welcher Stimmung ich gerade bin.
Wie erkennt man am Tonfall die Emotionen? Wie beeinflussen Gefühle wie Angst, Nervosität, Trauer oder Freude den Klang der Stimme?
Angst ist mit einem Gefährdungserlebnis verbunden. Und Gefährdung heißt, dass ich mir jetzt dauernd Gedanken darüber mache, wie ich dieser Gefährdung entkomme oder wie ich ihr begegne. Und da ich das noch nicht weiß, sonst würde ich andere Verhaltensweisen zeigen, ist Angst an dieser Unsicherheit zu erkennen, am Zittern der Stimme.
Es gibt natürlich die Situation, dass wenn man sehr nervös ist oder sehr aufgeregt, dass einem dann die Stimme wegbleibt.
Wenn man traurig ist, dann fehlen die Höhen und die Schwankungen der Stimme. Dann bleibt die Stimme ziemlich unten, genauso wie die Stimmung dann unten am Boden ist.
Wenn ich fröhlich bin, ich denke, meine Stimme wird ein bisschen höher. Schwer zu beschreiben. Dann müsste ich wahrscheinlich eher meine Freunde fragen, die mir sagen können, wie meine Stimme klingt. Also ich denke, die Stimme bekommt einen gewissen Glanz. Auf jeden Fall bin ich ganz sicher, dass man deutlich hört, ob ich mich freue oder ob ich traurig bin.
Ich habe im Moment eine satte, eigentlich normale Stimme. Wenn ich angespannt bin, klinge ich immer ein bisschen heiser. Wenn ich gelöst und heiter gestimmt bin, dann habe ich eine gute, satte, feste Stimme.
Jede Sprechweise scheint eine Emotion oder gar einen bestimmten Menschentyp zu verraten. Wer sehr schnell und abgehackt spricht, erscheint uns labil und wir vermuten, er ist sich in dem, was er sagt, nicht so sicher. Wer nuanciert spricht, sich traut, deutliche Zäsuren zu setzen, der wirkt auf uns souverän oder im Extremfall eitel und narzisstisch. Wer laut wird, ist offenbar wütend. Wer Vokale in die Länge zieht bzw. Worte skandiert, dem ist etwas besonders wichtig. Wenn wir jemanden verehren, reden wir leiser, dehnen etwas die Vokale, die Melodie der Stimme sinkt. Schämen wir uns, dann reden wir mit dünner Kopfstimme. Stolz und Verachtung verlangen wiederum nach der Resonanz der Bruststimme.
Wenn ich freudig erregt bin, kann man zeigen, dass auch meine Muskeln stärker aktiviert sind. Ich will dann schon gleich was tun. Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, dass durch meine Aktivität sich etwas zum Positiven für mich wendet, dann lässt auch die Aktivität in meinen Muskeln nach. Meine Muskeln werden schlaffer. Und wenn es zufällig die Stimmbänder sind, dann genau wie bei einer Geige wird der Ton tiefer, wenn die Spannung sinkt.
Kennt man seinen Gesprächspartner gut, dann wird man anhand der Stimme seine Gefühle leichter erkennen und sogar kleinste Veränderungen wahrnehmen, die anderen nie auffallen würden. Astrid Hubrat.
Meine Mutter ist verstorben und besonders in den letzten Jahren, wo sie leidend war, habe ich sofort an der Stimme, wenn sie sich gemeldet hat, gewusst, ob es ihr an dem Tag gut geht oder nicht. Und sie hat immer gestaunt, was du alles aus der Stimme heraushörst. Sie versuchte natürlich am Telefon immer, sich so darzustellen, als ob alles in Ordnung wäre. Aber ich wusste natürlich, dass das nicht stimmte. Da habe ich eine Kollegin, die also nur dann freundlich ist, wenn sie etwas von mir will. Und ansonsten nimmt sie mich überhaupt nicht wahr. Die Stimme ist dann sehr süßlich, direkt widerlich, nicht so wie immer.
Im ersten Fall verrät zwar der Ton, dass die Mutter nicht die Wahrheit sagt, dahinter steckt aber eine gute Absicht. Sie will der Tochter keine Sorgen machen. So ein Verhalten kann man akzeptieren. Die Kollegin jedoch missbraucht die freundliche Stimme für ihre eigenen Interessen. Solche Menschen mögen wir im Allgemeinen nicht und durchschauen sie auch schnell. Dennoch, die Konventionen verlangen von uns im Alltag ein gewisses Maß an Täuschung. Professor Georg Heike.
Das ist sogar sehr, sehr weit verbreitet, dass man Klischees benutzt. Freundlichkeit zum Beispiel. Man ist nicht wirklich freundlich. Man benutzt das Klischee der freundlichen Stimme. Und das sind Klischees, die jeder täglich benutzt. Das ist eigentlich gelogene Intonation.
Besonders in diesen Fällen kann die Körpersprache zusätzliche wichtige Informationen geben. Augenkontakt, Mimik, Gesten und Bewegungen sprechen Bände. Stimmen Sie nun mit der gemachten Aussage überein? Wenn jemand mit einer freundlichen Stimme redet, uns dabei aber eiskalt anschaut, sich nervös die Hände reibt oder Grimassen schneidet, dann läuft hier etwas falsch. Unangenehm wirken möchte natürlich keiner. Am allerwenigsten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie Politiker, Schauspieler, Manager, Verkäufer, Moderatoren. Sie werden darin geschult, ihre Stimme gezielt für eine bestimmte Wirkung einzusetzen. Bei manchen Politikern wirkt das antrainierte Sprechen zwar alles andere als glaubwürdig, doch grundsätzlich kann man das Vermitteln von Stimmung tatsächlich üben. Schon alleine, indem man sich selbst beobachtet, sich selbst zuhört und auf die Reaktionen der anderen achtet, wenn man mal eine andere Sprechhaltung ausprobiert.
Ich kann schon lernen, auch etwas bestimmter zu sprechen, wenn ich mich meinetwegen im Job irgendwie durchsetzen muss. Dann merke ich vielleicht, wenn ich zu freundlich und zu weich rede, dass das beim anderen nicht ankommt, dass mir das jetzt wichtig ist. Und umgekehrt merke ich natürlich genauso, wenn ich jetzt sehr freundlich und sehr nett Menschen um etwas bitte, dass das einfach eine bessere Resonanz findet, als wenn ich das jetzt in einem strengen oder genervten Ton tue.
Stimme und Stimmung, wie der Klang den Inhalt der Worte bestimmt, von Marietta Morawska-Büngeler. Das Manuskript zur Sendung finden Sie im Internet unter www.swr2.de/eckpunkt.
Es ist 10.03 Uhr. Bayern 2 Radio. Notizbuch.
Einen schönen guten Morgen wünscht Tanja Zieger. Wie die Preise von Lebensmitteln zustande kommen, auch das ist ein Thema heute im Notizbuch. Außerdem, warum diese Preise, die Lebensmittelpreise in Frankreich, nicht ins Bodenlose fallen können. 11 Uhr und 17 Minuten. Eine Schüssel Milchkaffee und ein Croissant im Stehkaffee um die Ecke. So schaut es aus, das klassische französische 5-Minuten-Frühstück. Bei den restlichen Mahlzeiten, da lassen sich die Franzosen dafür aber umso mehr Zeit. Und dementsprechend viel Wert legen sie auch auf den Genussfaktor beim Essen. Gutes Essen und gut Essen hat Tradition in Frankreich. Und da verwundert es auch nicht, dass die Discounter weniger stark und Märkte unter freiem Himmel dafür umso mehr stark frequentiert sind.
Anders als Frankreich oder Großbritannien ist Deutschland das Land der Discountmärkte, meint Wolfgang Twarda von der Gesellschaft für Konsumforschung.
In Deutschland sind die Rahmenbedingungen für Discounter sehr viel besser als in England und Frankreich.
In Frankreich findet alljährlich die Woche des guten Geschmacks statt. Fünf-Sterne-Hotels laden Kinder zu Kochkursen, überall wird vermittelt, zu einer guten Küche gehören auch gute Produkte und die haben ihren Preis. In der Avenue du Président Wilson, unweit des Eiffelturms, ist jeden Mittwoch und Samstag Markt. Bretonische Tomaten, das Kilo für 6,80 Euro, Schalotten für die Hälfte, die Preise sind nicht ohne. Die Kunden kommen trotzdem. Ein Mit-40er wählt 4 Zitronen, eine Schale gelber Knupperkirschen und einiges mehr. 2 grüne Plastiktüten voll für fast 20 Euro.
Hier
gibt es einfach bessere Ware und eine größere Auswahl. Manchmal sind die Preise sogar günstiger. Ich finde die Atmosphäre in Supermärkten schrecklich. Ich hasse sie. Hier ist es viel amüsanter. Man entwickelt einen geradezu intimen Kontakt zu den Händlern und das endet damit, dass sie fast zu Freunden werden. Wer gut essen will und gewisse Ansprüche an seine Lebensmittel hat, der kauft auf dem Markt. Das machen viele Franzosen so. Die Statistik bestätigt, Discounter haben in Frankreich einen Marktanteil von nur 14%. Ein deutsches Szenario mit einem Part von 40% kann sich das Zentrum für die Erforschung französischer Lebensbedingungen im eigenen Land nicht vorstellen. Zumal der Preis auch nur das drittwichtigste Kriterium ist, wonach die Franzosen ein Geschäft auswählen. Wichtiger ist seine Nähe und ein gutes Angebot. Hypermarché, wie sie genannt werden, existieren natürlich trotzdem. Eine Kette heißt Leclerc. Sie hatte jüngst eine Internetseite eröffnet mit dem Slogan »Wer ist der Billigste?« Jeder Verbraucher konnte dort vergleichen, welcher Supermarkt seiner Region der preiswerteste ist. Das Pariser Handelsgericht hat das Angebot allerdings schon wenige Tage später wegen unlauteren Wettbewerbs verboten. Der Preiskampf der großen Handelsketten führt leicht zu Dumping, zum Verkauf von Waren unter Selbstkostenpreis. La vente à perte, der Verlustverkauf, wie Dumping auf Französisch heißt, ist in Frankreich verboten. Ein Gesetz von 1996 sieht hohe Geldstrafen für Dumpingsünder vor. Es hat die Preise aber auch steigen lassen. Unter dem Druck der großen Handelsketten, darunter Leclerc, wurde das Gesetz letztes Jahr angepasst. Nun gibt es mehr Verhandlungsspielraum für die Preise. Dumping bleibt jedoch untersagt. Um den Wettbewerb auch für kleine Händler fairer zu gestalten, müssen aber die sogenannten Margearrières bis 2007 mehr als halbiert werden. Das sind Kosten, die der Supermarkt dem Hersteller auferlegt, etwa für Werbekampagnen oder die gute Platzierung seiner Ware in den Regalen. Zudem muss seit einigen Jahren schon der Bau von Supermärkten, die größer als 300 Quadratmeter sind, besonders genehmigt werden. Von Dumping spricht man auch, wenn Waren im Ausland unter Herstellungskosten verkauft werden oder billiger als auf dem Heimatmarkt des Exporteurs. Die EU mit Frankreich als größter Landwirtschaftsnation muss sich Vorwürfe des Dumpings gefallen lassen. Ihre Agrarsubventionen verzerren den Wettbewerb. Sobald Frankreich selbst Dumping wittert, wird die Regierung aktiv. Sie startete unlängst eine Bananenkampagne. In einem Videoclip werben berühmte Sportler der französischen Antillen für ihre Bananen. Hier habe der Plantagenarbeiter eine 35-Stunden-Woche und verdiene 50 Euro am Tag. Bei der lateinamerikanischen und afrikanischen Konkurrenz müsste er für gerade 3 Euro am Tag 48 Stunden in der Woche schuften. Der Chef der Bananenpflanzerunion auf Guadeloupe und Martinique appelliert an die patriotische Ader der Verbraucher.
La banane de Guadeloupe et de Martinique.
Die Bananen unserer Inseln sind Bananen der Menschenrechte. Sie werden unter Einhaltung europäischer Sozial- und Umweltstandards produziert. Weltweit verdienen sie allein diesen Titel. Die französischen Verbraucher machen es mit ihrer Haltung zu Lebensmitteln, Dumpinganbietern nicht leicht.
Stefanie Markert über das Anti-Dumping-Gesetz in Frankreich. So ein Gesetz wollte eigentlich auch Horst Seehofer einführen. Inzwischen kursieren ja jede Menge Listen, in denen man nachlesen kann, welche Markenartikel sich hinter diesen No-Name-Produkten von Discountern verstecken. Meistens sind das ja richtig große Konzerne, die da zum Beispiel ihre Schokoküsse verkaufen oder die Tiefkühlpizza zum halben Preis. Und die verdienen damit natürlich auch gutes Geld. Die Menge macht's halt. Mit an sich schon preiswerten Lebensmitteln wie Mehl zum Beispiel läuft das ähnlich. Ursula Clement weiß warum und sie hat sich dafür extra die Küchenschürze umgebunden und zum Rührgerät gegriffen.
Weizenmehl Type 405, das Kilo von 29 Cent oder das Kilo von 79 Cent. Ich habe beide Packungen im gleichen Supermarkt gekauft und habe aus beide Mehle jetzt einen Hefeteig hergestellt und möchte draußen Nusskranz machen und schaue, ob die Nusskränze unterschiedlich gut werden. Man sieht jetzt schon Unterschiede. Das billigere Mehl hat den gelberen Teiggeber, obwohl ich natürlich gleich viel Eier genommen habe. Der Teig ist weicher beim billigeren Mehl, der beim teureren Mehl ist fester und hat bei der Zubereitung und beim Kneten nicht so geklebt wie der billige. Und jetzt mache ich einfach mal den Nusskranz und dann schauen wir mal, wie welches Mehl ankommt. Jetzt sind beide Nusszöpfe fertig, liegen nebeneinander auf dem Backblech. Und jetzt schiebe ich mal das Backblech in den Ofen. Der Nusszopf aus dem teureren Mehl ist gekennzeichnet, da steckt der Zahnstocher drin.
Also ich fand den Kuchen mit dem billigeren Mehl etwas besser.
Mir ging es auch so, dass mir der Zopf mit dem billigeren Mehl besser geschmeckt hat.
Die Unterschiede von den zwei Zöpfen war ziemlich gering. Und der ist mit dem günstigeren Mehl, das war mir ein kleines bisschen angenehmer zum Essen.
Ja, ich fand auch einen sehr geringen Unterschied darunter. Und das mit dem billigeren war weicher zum Essen, ja.
Ich fand fast überhaupt keinen Unterschied. Nach dem Aussehen zu urteilen, ist halt der billigere schöner geworden.
Bei der Backqualität ist also kein nennenswerter Unterschied zwischen dem 29-Cent-Mehl und dem 79-Cent-Mehl festzustellen. Zumindest beim Hefekranz nicht. Bei einem Biskuit sähe die Sache vielleicht wieder anders aus. Die Zeitschrift Ökotest hat im vergangenen Jahr verschiedene Mehle auf ihren Schimmelpilzgiftgehalt hin untersucht. Dabei hat sie sowohl unter den billigen als auch unter den teuren Proben sehr gute Qualitäten und auch mangelhafte Mehle gefunden. Selbst die Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel in Detmold, die sich schwerpunktmäßig mit der Getreideforschung beschäftigt, kann nicht erklären, warum es bei Mehl aus konventionellem Anbau solche Preisunterschiede gibt. Der zuständige Abteilungsleiter sagt, er könne nicht als Wissenschaftler, sondern nur als Verbraucher dazu Stellung nehmen. Er als gelernter Bäcker kaufe immer das billigste Mehl für seine Familie. Also zurück an die Quelle des Mehls, zu Heinz Künkele in Ulm, der die modernste Mühle Deutschlands betreibt und dessen Mehl im Supermarkt zu den teuren gehört.
Es gibt eigentlich verschiedene Weizen. Es gibt einen B-Weizen, es gibt einen A-Weizen und E-Weizen. B-Weizen ist eigentlich Rotweizen, heißt es übrigens. Der Weizen, den man für Mehle einsetzt, die etwas günstiger sind. Und dann gibt es den A- oder den E-Weizen. Das A heißt Aufmischweizen und das E heißt Eliteweizen. Das setzt man für höherwertigere Mehle ein, die eben mehr Eiweiß drin haben. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen den günstigeren Mehlen und den teureren Mehlen. Also das günstige Mehl ist in der Regel aus B-Weizen und das teure Mehl ist aus A- oder E-Weizen oder aus einem Gemisch.
Der Eiweißgehalt muss nicht auf der Mehlpackung angegeben werden. Es reichen die Angaben, ob es sich um Weizen oder um Roggenmehl handelt, ob irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, wie zum Beispiel Vitamin C und die Type. Type 405 bedeutet, dass von 100 Gramm Mehltrockensubstanz nach dem Verbrennen 405 Milligramm Mineralstoffe übrig bleiben. In diesem Fall war sowohl beim 405er Mehl von 29 Cent als auch beim 405er Mehl von 79 Cent der Eiweißgehalt angegeben und er war gleich hoch, 9,8%. Heinz Künkele sagt, bei seinem Standardmehl sei 9,8% Eiweiß nur der absolute Minimalwert. Manchmal enthalte es bis zu 13,5% Eiweiß. Doch der Preisunterschied kann daher nicht kommen.
Dann gibt es bei der Marke natürlich andere Gründe. Da gibt es Sortimentskosten. Also gibt ja nicht nur ein Mehl, sondern da gibt es dann das Mehltype 405, dann gibt es ein Springerles Mehl, ein Spätzles Mehl, dann 550 und so weiter. Das kostet dann ja auch Geld, Sortiment zu verkaufen. Das kostet auch zum Beispiel Marketingkosten, Werbekosten. Und dann ist es aber auch so, der Händler, der hat andere Aufschläge. Das heißt, beim Preiseinstieg hat er kaum Aufschläge. Er gibt es im Prinzip zum Einkaufspreis weiter. Wenn das Mehl das Marke ist, da macht er einen Aufschlag, der dann irgendwo bei 30, 40 oder noch mehr Prozent sein kann. Und das ist dann der Hauptpreisunterschied.
Da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Sowohl bei den Discountern als auch im Supermarkt gibt es ein Kilo Mehl für 29 Cent, manchmal auch für 25. Mit diesem günstigen Grundnahrungsmittel will man Kunden locken. Dafür nehmen die Handelsketten in Kauf, dass sie an diesem sogenannten Preiseinstiegsmehl nichts verdienen und unter Umständen sogar draufzahlen. Dieses Minusgeschäft müssen sie dann eben mit anderen Produkten wieder ausgleichen, so die Auskunft einer großen Supermarktzentrale, zum Beispiel mit dem Verkauf von Markenmehlen. Wer wissen will, wo sein Mehl herkommt, muss allerdings meist zum teureren greifen, denn der Hersteller ist beim Billigmehl in der Regel nicht ersichtlich.
Bei mir im Studio ist Leonhard Keller zu Gast. Er ist Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands Schwaben und er ist auch aktiver Landwirt. Wir haben gerade gehört, dasselbe Mehl wird einmal als No-Name-Produkt im Discounter verkauft, beziehungsweise es wird eine Banderole drum gemacht und dann ist es ein Markenmehl und dann landet es im Supermarkt. Was bedeutet das erstmal für den Landwirt?
Der Landwirt hat große Probleme, einen vernünftigen Preis zu erzielen. Wenn Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt nach der Ernte meinen Weizen verkaufen will, gehe zur Mühle, möchte mit dem verhandeln. Der Müller sagt zu mir, wenn er heute bei Aldi oder Lidl ins Geschäft kommen will, dann muss er den Preis akzeptieren, den die vorgeben. Da kann er dann liefern oder nicht liefern. Der Müller zieht dann seine Kosten ab. Und das, was am Schluss übrig bleibt, das bekommt der Landwirt. Und das ist durch die Marktmacht, durch die Marktmacht der Discounter immer weniger. Sie wissen ja, super Sonderangebote in den Supermärkten bzw. Discountläden wollen ja bloß, dass die Kunden in den Laden kommen und was anderes kaufen. Zwingt aber den Konkurrenten nebendran das Gleiche zu tun, womöglich noch billiger. Und so werden verschiedene Preise immer noch weiter runter diktiert und der Leidtragende ist am Schluss der Landwirt.
Könnten Sie nicht sagen, ich habe hier qualitativ hochwertigen Weizen, da möchte ich jetzt auch mehr Geld dafür haben?
Es gibt schon Unterschiede auch bei den Weizensorten, A-Weizen, B-Weizen, C-Weizen und so weiter. Wir bekommen sicherlich für den A-Weizen etwas mehr, als wir für den B-Weizen haben, aber auch weniger Ertrag. B-Weizen hat in der Regel mehr Ertrag wie A-Weizen. Das gleicht sich in etwa aus.
Und bei uns in Deutschland ist es so, dass die Preise nach unten hin fallen können, wie sie wollen. Das diktieren eigentlich die Discounter. Wir haben auch vorher einen Beitrag über Frankreich gehört. Da gibt es ein Anti-Dumping-Gesetz. Das war eigentlich auch mal für Deutschland vorgesehen. Horst Seehofer hat es zumindest angekündigt, als er sein Amt angetreten hat. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ein Anti-Dumping-Gesetz in Deutschland?
Es gibt schon eine Art Anti-Dumping-Gesetz in Deutschland. Und zwar das regelt oder das verbietet den Verkauf unter Einstandspreis. Aber mit einem, mit einem Punkt drin, dass das Gesetz eigentlich nicht funktionieren lässt. Und zwar steht in dem Gesetz drin, gelegentlich. Er darf also, so ein Discounter darf gelegentlich unter Einstandspreis verkaufen. Jetzt sind die Sonderangebote ja in der Regel ein, zwei Tage. Dann ist es gelegentlich, dann darf es. Führt aber dazu, dass der Konkurrent das Gleiche machen muss. Unser Wunsch ist, dass dieses Gesetz so geändert wird, schon wie in Frankreich. In Frankreich ist es generell verboten, unter Einstandspreis zu verkaufen. Das müsste bei uns schon auch so sein. Jedes Produkt hat Gestehungskosten. Und diese Gestehungskosten müssten eigentlich der Mindestpreis sein.
Also Sie fordern, dass dieses gelegentlich sozusagen gestrichen wird.
Richtig, richtig.
Und damit, dass es auch keine Sonderangebote dann mehr gibt?
Das muss nicht unbedingt sein, dass es Sonderangebote gibt, nicht mehr gibt. Sie dürfen nur nicht unter Einstandspreis verkauft werden.
Das sind natürlich immer die Produkte bzw. die Angebote, die uns Verbraucher dann gerne zum Discounter ziehen, wo wir sagen, ja, da gehen wir mal wieder vorbei, da gibt's gerade den Joghurt für ein paar Cent oder so. Wie können Sie vom Bauernverband den Verbraucher auf Ihre Seite ziehen, was ja unterm Strich eigentlich heißt, dass er bereit ist, wieder mehr Geld für Lebensmittel auszugeben?
Wir wollen unsere Verbraucher informieren, wie wir produzieren, auch unsere Leistungen an der Gesellschaft insgesamt, nicht nur die Nahrungsmittelproduktion, sondern auch den Erhalt der Kulturlandschaft mit dem Produkt verbinden. Das heißt, die Herkunft noch stärker in den Vordergrund rücken, in der Hoffnung, dass der Verbraucher die Herkunft, wo er weiß, es kommt aus der Region, aus der Nähe, keine großen, langen Transportwege, also auch der Umwelt etwas Gutes getan zu haben, versucht man zu vermitteln, um letztendlich vielleicht auch einen etwas höheren Preis zu bekommen.
Leonhard Keller vom Bayerischen Bauernverband, vielen Dank.